Schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder gute Nacht und herzlich willkommen zum Future Weekly, dem Startup-Podcast. Wie immer mit mir, Daniel, und auf der anderen Seite wie immer dem sichtlich gut gelaunten
Markus.
Markus, und wie immer haben wir eine ganze Menge wieder im Gepäck. Wir sprechen über DEM und eine verloren gegangene Richard-Mille-Uhr. Wir sprechen über Corona 4.0, eine mögliche neue Welle und wie du all das ausprobieren kannst mit einem Videospiel, weil du weißt ganz bestimmt, wie man diese Welle aussteuern könnte. Wir sprechen über einen Beirat, der der Meinung war, dass man die Presse ein bisschen disziplinieren könnte. Sprechen über die Rot-Weiß-Rot-Card und warum die so absolut gar nicht funktioniert und auch ein riesengroßes Problem für uns ist. Wir sprechen über das mögliche Ende der Großkonzerne und dass TikTok mittlerweile von Instagram ins Visier genommen wird, zeitgleich allerdings auch ein Algorithmus as a Service anbietet. Dann gibt es einen DAO, der als neue Rechtsform gegründet wurde. Wenn du nicht weißt, was ein DAO ist, einfach reinhören und du wirst herausfinden, warum das Wyomings großer Moment sein könnte und warum ausgerechnet Japan zu einer 4-Tages-Woche ermuntert. Und der Y-Combinator ist mittlerweile zum Verkupplungskombinator geworden. Das war extrem schlecht, aber hey, musste ich auch sagen, bin ja nicht so smart. Zumindest nicht wie ein Elfjähriger, der gerade jetzt als jüngster Uni-Absolvent aller Zeiten durchgegangen ist. So, da ist eine ganze Menge an Bord. Wir haben natürlich auch einen Rockstar der Woche an Bord. Aber bevor wir zum nächsten Punkt kommen, starten wir mit einem neuen Werbepartner. Markus, Hand aufs Herz, wie viel Versicherung hast du?
4 oder 5.
Und wie hast du die organisiert?
Gar nicht.
Kenn mich aus. Also 4 oder 5, gar nicht, ist glaube ich so die Standardantwort, die meisten von euch da draußen haben. Einfach mal überlegen, wo sind eure Versicherungen? Wahrscheinlich in diversesten Ordnern, unterm Schreibtisch, im Schuhkarton oder überhaupt irgendwo. Es ist natürlich suboptimal, finden wir auch. Und da haben wir eine richtig coole Lösung. Die Lösung heißt Clark und ist ein digitaler Versicherungsmanager. Das ist im Prinzip eine App, wo du all deine Versicherungen hochladen kannst, also digitalisieren und sie dann einerseits total griffbereit hast und andererseits gibt es aber auch die Möglichkeit, diese Versicherung zu optimieren, denn sie suchen dir die besten Angebote von über 160 Versicherern raus, was sehr cool ist. Und wenn du dann noch möchtest, wie gesagt, das ist alles optional, dann kann man dir natürlich auch durch die freundlichen Versicherungsexpertinnen und Experten, die sie haben, noch Verbesserungsvorschläge machen. Das finden wir richtig cool. Wenn du es ausprobieren möchtest, gehst du auf goclark.at. Clark ist übrigens Cäsar Ludwig Anton Richard Konrad, also goclark.at, und gibst das Wort Future ein, das brauche ich jetzt nicht buchstabieren, und kannst dann einfach mal das Ganze ausprobieren. Und je nachdem, wie viele Versicherungen du hochlädst, wirst du einerseits die totale Übersicht bekommen und andererseits kannst du bis zu 30 Euro an Amazon-Gutschein bekommen. Wir finden das eine gute Lösung, überzeug dich allerdings am besten selbst. Wir sind gespannt, was du so denkst. Und los geht's mit den News. Ja, eigentlich wie immer, aber trotzdem ist es schön, diesen Satz zu sagen. Und wir haben viele Dinge, über die wir sprechen müssen und wollen. Und ja, erstmal, Markus, Fußball-EM. Zufrieden?
Insgesamt war es eine schöne EM. Ich habe im Finale schon eher zu England gehalten.
Wirklich?
Ja, ich weiß, das blutet, da blutet jetzt das irische Herz, aber ich habe nicht ganz verstanden, warum man die jüngsten Spieler dann bei den wichtigsten Elfmetern ranlässt. Das ist schon ein...
Das war wild, oder?
Ja, so eine wilde Entscheidung.
Gab es da eigentlich...
Man weiß nie, was im Training passiert, aber trotzdem, das ist schon vom Nervenkostüm eine harte Nummer.
Ich glaube, da hat die ganze Welt oder zumindest ganz Europa darüber gerätselt. Hast du irgendwas gelesen, warum das war? Weil, haben die besonders gut performt im Training oder?
Ich gehe davon aus, dass die sehr gut im Training performt haben, aber Training ist was anderes als Match und besonders, wenn man während der gesamten EM recht wenig gespielt hat und dann quasi in der letzten Minute reinzukommen, um diesen Elfmeter zu schießen. Also das ist schon viel verlangt von ihnen.
Ich finde das ja auch hart. So ein bisschen ist das hier so... musste ich drüber nachdenken, wie eine Bühne. Weißt du, wenn du eine Bühne hast und du hast 2 Stunden Zeit da zu moderieren, dann bist du irgendwann am Anfang ein bisschen aufgeregt, dann bist du tiefenentspannt und am Ende machst du jeden Mist möglich. Versus du hast 1 Minute Zeit zum Pitchen auf einer riesen Bühne. Da geht dir aber sowas von unfassbar, der Stift. Und das ist dann schon eine Challenge. Ich weiß, vor vielen Jahren durfte ich mal irgendwo moderieren und da hieß es dann, bevor ich meine Bühne moderiere, muss ich auf einer sehr großen Bühne eine Minute lang ankündigen, worum es bei meiner Bühne geht. Pitchen, klar, meine Baustelle. Publikum war allerdings unter anderem auch Angela Merkel. Und war ich nervös. Hat alles gut geklappt, aber das Spannende ist für mich aber einfach eine Minute Leistung bringen versus zwei Stunden. Und ich habe mir nur gedacht, das ist was für eine irre Entscheidung, sowas zu machen. Und um diese Minute gut hinzukriegen, brauchst du so viel Erfahrung und so viel Nerven, was auch gut funktioniert hat, aber ganz wild. Ja, und die Fans auch interessant, wie die sich verhalten haben, dass die dann ins Stadion kommen. Ausbaufähig. Hast du von Lando Norris gehört?
Ja.
Der ist ja Formel-1-Fahrer. Und das Interessante ist, der hat einen Sponsor namens Richard Mille. Die sind extrem teure, relativ geschmacklose Uhren, wenn ich das mal so sagen darf. Sie schauen aus wie aus einem Kaugummiautomat. Kosten aber meistens irgendwo sechsstellig. Kann man gar nicht in einem Geschäft kaufen. Und der ist mit seiner Richard Mille-Uhr ins Stadion gegangen und am Rückweg ist er ohne Uhr wieder nach Hause gekommen, weil er gleich von Fans überfallen wurde. Das ist natürlich krass, wenn ein Formel-1-Fahrer, der in einem Stadion sich ein Spiel anschaut, dann auch noch überfallen wird. Ich nehme an, er hatte wahrscheinlich das VIP-Programm. Denke ich mir, als regulärer Fan dürfte es auch eine interessante Situation gewesen sein. Was natürlich auch interessant war für mich bei der EM, war, ich bin kein großer Fußballfan, aber dann macht es mir großen Spaß. Dann schaue ich auch jedes Spiel und das ist super aufregend. Es fehlt mir auch sehr. Was mir allerdings dann auch aufgefallen ist, war natürlich, wie unterschiedlich besetzt die Stadien waren. Da gab es einige Stadien, die waren menschenleer und andere, die waren richtig voll. Ich fand es spannend, wie der eine französische Spieler auch gesagt hat, nee, er hat nicht gut gespielt, weil er konnte seine Kollegen nicht mehr hören, weil das Stadion war voll. Wo ich mir denke, dude, F off. Aber dennoch, man hatte so ein bisschen, man konnte sehen, wie unterschiedlich Länder mit dem Thema Corona umgehen. Und jetzt sehen wir auch tatsächlich, wie in einigen Ländern das Thema richtig durch die Decke geht. Das Wort Delta ist überall. Puh, ist eigentlich gar nicht so einfach, oder?
So ist es. Also ich glaube, es ist auch eine sehr schwierige Abwägung jetzt natürlich für die Entscheidungsträger da draußen, weil natürlich jetzt schon in den meisten Ländern alle Menschen sich mittlerweile impfen können. Gleichzeitig aber auch der Schutz der Impfung vor einer Infektion sicher gegeben ist, aber jetzt auch nicht perfekt ist. Und besonders wenn es dann weitere Infektionen oder weitere Mutationen geben sollte, dann kann das natürlich auch die Wirksamkeit der Impfung mehr und mehr beeinträchtigen. Und dann ist die Frage, okay, ich schätze, es wird jetzt dieser Punkt kommen, wo man halt einfach sagt, okay, solange die Intensivstation, solange die Spitäler nicht an der Vollauslastung sind oder nicht absehbar unter Vollauslastung sein werden, wird man wahrscheinlich sagen, das ist jetzt die Eigenverantwortung von jedem. Aber auch da ist natürlich wieder die Gefahr, okay, inwiefern kann man das abschätzen, inwiefern können wir aus bestehenden, vergangenen Daten jetzt auf Delta schließen, wo halt die Infektiosität deutlich größer ist. Aber da gab es ja auch, also ich habe jetzt letzte Woche gesehen, es gibt jetzt ein Videospiel, wo man genau diese Entscheidungen jetzt nachspielen kann. Also man wird versetzt in die Position einer Regierung und kann dann entscheiden, wann man einen Lockdown macht und wann man wieder öffnet und wie man generell halt mit dieser Entscheidung umgeht.
Ich habe es ausprobiert. Super spannendes Spiel und eigentlich, ihr sollt das auch mal ausprobieren. Man merkt dann nicht, dass es gar nicht einmal so trivial ist, diese Entscheidung zu treffen. Ich persönlich bin ja ein großer Verfechter davon, alles einfach zu schließen bei der kleinsten Anzeichen, ähnlich wie Neuseeland das macht, Australien macht das, wobei auch die jetzt gerade wieder ein bisschen kämpfen mit dem Thema. Ist interessant, aber einfach alle Faktoren einmal auszuprobieren und zu sehen, dass es dann doch gar nicht so einfach ist. Mach das mal. Ich glaube ja persönlich, im September haben wir leider eine vierte Welle. Ich denke, es wird passieren. Ich denke, den Sommer werden wir irgendwie alles noch öffnen und zelebrieren. Und man merkt auch, das Wort Covid ist eigentlich bei den Leuten gar nicht mehr so präsent. Und boom, ab geht's. Was natürlich ein bisschen schade ist und die Schwierigkeit ist, natürlich, es werden dann alle geimpft sein, die wollen. Plus die, die nicht wollen, werden nicht geimpft sein. Und man fühlt sich dann allerdings sicher. Man geht in einen Raum, alle sagen, ich bin geimpft, ja klar, du auch, ja klar, alle haben die Masken unten. Und dadurch entsteht natürlich eine unglaubliche Sicherheit. die aber nicht gegeben ist, weil da muss nur einer dabei sein, der tatsächlich nicht geimpft ist. Und los geht's. Und dann wird es natürlich dann wiederum sehr interessant. Auch bei den Supermärkten, man merkt mittlerweile, ich weiß, du gehst ja nicht in Supermärkte, die Leute sind da viel entspannter. Jetzt ist wieder die Maske so quasi unterm Kinn, Hauptsache die Maske ist im Gesicht. Dann ist das auch alles gut. Jedem ist heiß. Ich hoffe, es beißt uns nicht wieder. Muss ich ganz einfach sagen. Mhm. My guess is September.
Aber was vielleicht auch nochmal zurückkommend auf dieses Spiel, der Scott Alexander, der Slate Star Codex Blogger, hat ein paar spannende Analysen da auch gemacht. Der hat sich angeschaut, okay, inwiefern verhalten sich dann halt tatsächlich gerettete Leben zu den Kosten eines Lockdowns. Und da ist zum Beispiel ein Punkt, keine Ahnung, würdest du 1,3 Millionen Dollar ausgeben für ein gerettetes Leben?
Eine super spannende Frage.
Aber tendenziell wahrscheinlich schon, oder? Ich glaube, das, also keine Ahnung, aber das ist jetzt so in meiner Wahrnehmung, ja. Wenn wir uns anschauen, was wir sonst für Dinge ausgeben, glaube ich, ist es ein
Ich gebe dir die harte Antwort. Es kommt drauf an, okay. Wer diese Personen sind. Was meine ich damit? Ich glaube, man muss dann irgendwann so weit gehen und sagen, okay, 1,3 Millionen Euro für Personen, die alles tun, um nicht krank zu werden. Ja klar, 1,3 Millionen Euro für Leute, die keinen Zugang zu der Impfung hatten oder es nicht können. Natürlich, keine Frage. 1,3 Millionen für Leute, die sich in Busse setzen und sagen, Covid gibt's nicht. Ehrlich? Nein. Das klingt jetzt brutal hart, aber weißt du, wenn die dann es wieder schaffen, dann sagen die ganzen anderen Leugner auch, naja, war ja doch nur eine Grippe. Wenn 10 von denen das dann nicht schaffen, ist vielleicht... Nicht, dass ich jetzt dazu aufrufe, dass sie es nicht hinkriegen, aber persönlich ist es so, man muss sich schon anschauen, wer auch so das System belastet in dem Fall. Das sind natürlich extrem widerliche Aussagen, die ich gerade tätige, aber soll heißen, wenn du alles dafür tust, nichts zu bekommen, ist kein durch jegliches Geld der Welt dafür angesetzt, um jemanden zu retten. Wenn du extrem provokant bist und es darauf ansetzt, da gibt es ja so Leute, die sagen, hey komm, wenn du Covid-Verweigerer bist, solltest du keinen Zugang zur Intensivstation haben. Ich glaube, ich ein deutscher Politiker letzte Woche gemacht. Finde ich ein bisschen hart, aber am anderen Ende des Tages kann ich noch immer nicht glauben, dass es lachende Emojis gibt unter noch immer unter Artikeln, wenn es um Covid geht und noch immer Leute, die sagen, es war nur eine Grippe. Dann sind sie, glaube ich, zu gut behandelt worden und sollten dann vielleicht mal Kurzurlaub in Indien machen und sich ansehen, wie grausam diese Krankheit sein kann.
Diese Menschen schaden der Volkswirtschaft enorm. Ja. Also wir haben gerade über die Kosten gesprochen, das Ganze aber natürlich auch auf, sage ich jetzt mal, den non-monetären Aspekten eines Lockdowns messen. Und auch da ist so, dass man sagt, okay, auf der individuellen Ebene, jeder oder Menschen, die 52 Monate im Lockdown sind, wenn man das jetzt halt quasi kumuliert sieht, also 52 Monate auf Lockdown-Menschenmonate, haben einen Monat gesundes Leben geschafft dadurch. Mhm. Haben quasi einen Menschen einen Monat länger leben lassen. Das ist schon ein harter Trade-off auch, besonders wenn man sagt, okay, es wäre jetzt verhinderbar, wenn sich mehr Leute impfen würden. Und da fängt natürlich dann wieder die Diskussion an mit Impfpflicht, da fängt die Diskussion an mit Anreizen. Gibt ja jetzt auch durchaus Bestrebungen, dass man sagt, vielleicht schafft man in irgendeiner Form eine Lotterie, gibt es ja unterschiedliche Versuche, oder dass man tatsächlich sagt, dass man Leute werben kann für die Impfung, also wenn man jemanden dazu bringt, dass er die Impfung macht, dann kriegt man in irgendeiner Form eine Belohnung. Also das ist schon sicher jetzt auch die Königsdisziplin.
Ja, aber ich finde, da ist man manchmal zu zimperlich. Ich finde, da ist man wirklich manchmal zu zimperlich. Da muss man einfach sagen, schau, wenn du nicht geimpft bist, kommst du da überall nicht rein. Da gibt es kein Testen und kein Nix, sondern bist geimpft, kommst du rein. Hast du einen triftigen Grund, warum du nicht geimpft worden bist, bis dato alles klar. Wenn nicht, ja, dann bleib halt zu Hause. Das ist dein Ding. Weil ich glaube, die Leute, die diesen Narrativ mitformen, weißt du, das sind ja keine Ärzte und Ärztinnen. Das sind ja keine Experten, sondern das sind YouTube-Idioten, wenn ich es mal so sagen darf, die dann wiederum andere beeinflussen. Die haben keine Ahnung davon. Und
Frage ist halt, was geschieht dann mit der Gesellschaft? Weil solche Leute, die fühlen sich dann wahrscheinlich ins Eck getrieben und die gehen erst recht in Richtung extreme Motive und extreme Parteien. Und das kann dann dazu führen, okay, dass wir in einem Jahr halt dann eine rechtsextreme Partei im Bundeskanzleramt haben. Und dann sind die langfristigen Effekte davon wahrscheinlich nochmal viel schlimmer als.
Also ja, aber glaube ich nicht. Also ich weiß schon, was du meinst, aber ich glaube nicht, dass wenn man die Leute ein bisschen zum Impfen forciert, dass das passiert. Ich glaube, man muss einfach nur Beispiele nennen, wo das halt gut funktioniert hat. Ich meine, mein Hund regt sich auch nicht auf, wenn er gegen Tollwut geimpft wird. So, es klingt jetzt trivial, aber der Punkt ist, würde man entscheiden, dass es die persönliche Entscheidung des Hundes ist, ob sie gegen Tollwut geimpft werden oder nicht? Cool. Dann hättest du wahrscheinlich auf jedem Hundeplatz mindestens zwei Hunde, die mit Schaum vom Mund rumlaufen, alle probieren zu beißen. Voll in Ordnung. Super individuelle Entscheidung, finde ich richtig toll. Und der Tierarzt müsste permanent irgendwelche Hunde einschläfern und Kinder müssten Impfungen ohne Ende kriegen, weil sie von denen gebissen werden. Nee, ist geil, läuft. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn man die impft und die nach einer Woche merken sie, dass ihnen nicht die Klöten abfallen, dann merken sie, dass die Impfung wahrscheinlich gar nicht schlimm ist. Und dann ist das auch erledigt. Und wenn irgendwie Franz Adolf noch immer irgendwie nach einer Woche noch immer in seine Lederhose passt und merkt, dass auch noch immer nichts Schlimmes passiert, dann ist es halt auch okay.
Ja. Ich fürchte, das Rabbit Hole der Verschwörungstheorien da ist relativ groß.
Ja. Also. Ja.
Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen.
Nee, aber ich weiß, ich habe das Gefühl, wenn man mit solchen Leuten mit Geduld arbeitet, dann kommt man da auch nicht sehr weit. Das ist das Problem. Glaube ich halt wirklich und ich glaube, ja, man kann sagen, hier, schau, Tor 1 ist, du kriegst eine Impfung. Tor 2 ist, du verbringst eine Nacht auf einer Covid-Station, weil da passiert dir ja nichts. Ist ja alles nur eine Grippe. Und ja.
Ich meine, tatsächlich glaube ich auch das, so wie wir jetzt eine Simulation durchspielen können, wie war das mit dem Lockdown und was wäre die optimale Strategie gewesen? Wo, okay, es gibt dann halt eine Pareto-optimale Strategie, wo man sagt, okay, es gibt immer noch den Trade-off zwischen den Lockdown-Effekten und den Menschenleben, die man sichert, aber es gibt trotzdem optimale Zeitpunkte, wo man reagieren kann. Kann ich mir gut vorstellen, dass Länder jetzt da tatsächlich auch eine Impfpflicht aussprechen werden. Das machen ja schon einige Companies. Mhm. Und man wird sich, also ich schätze, man wird in ein, zwei Jahren auch sehen, wie sich das auf die Länder aus.
Natürlich. Und das Spannende ist, Auswirkungen hat, ja. Ich würde sagen, kommen wir gleich zu den nächsten Punkten. Aber das Spannende ist, ich bin gespannt, wie sich das auf Gesellschaftsstrukturen auswirkt. Und zwar hier ist das Ding, wenn wir uns Israel anschauen, und ich muss gleich dazu sagen, Achtung, ich bin kein Experte, was Israel betrifft. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass ein Großteil der willigen Gesellschaft durchgeimpft ist. Und es gibt allerdings gewisse religiöse Hardliner, die keine Lust haben, das zu machen. Wenn ich das so verstehe, dass ein gewisser Teil der Gesellschaft sagen, sie wollen nicht. Und das ist dann natürlich schon arg, wenn man bedenkt, dass ein bestimmter Teil der Gesellschaft immer wieder dafür verantwortlich ist, dass neue Wellen aufkommen. Das ist dann natürlich auch nicht ganz optimal für ein soziales Gefüge, muss man einfach so sagen. Und dann, glaube ich, müssen auch bestimmte, ich weiß nicht, wie man das nennt, Anführer von diesen Gesellschaftsschichten auch sagen, okay, jetzt muss man was dagegen tun, weil sonst wird natürlich auch der Zwist innerhalb von der Gesellschaft immer größer. Das kann es ja auch nicht sein. Und dann wird die Abneigung größer und dann werden die Vorurteile größer und bumm. Weil ich teile deine Meinung. Ich denke, die einfach konsequent geimpft haben und impfen werden und testen, die werden in ein, zwei Jahren einfach ganz gut mit dabei sein und fertig. Und die nicht, möchte gar nicht wissen, wo Brasilien oder Indien oder wo auch immer sein wird. Kann man gar nicht drüber nachdenken. Und wir haben Zugang zu Impfungen noch und nöcher und können das haben und es ist kostenlos. Das ist schon ganz gut. Anyway, sehr, sehr, sehr schwieriges Thema. Ich glaube auch sehr emotionales Thema. Trotzdem ein Thema, über das man sehr offen diskutieren muss. Sollte man auch. Und etwas, wo man auch schnell mal ein bisschen emotional werden kann. Jetzt stelle man sich vor, man liest Nachrichten, die einem nicht immer ganz der Meinung entsprechen. Das ist ja einfach das Schöne an Nachrichten, dass man manchmal Dinge liest, da steht dann etwas drin und man denkt sich, ja, das ist okay. Außer man ist der deutsche Digitalwirtschaftsbeirat und sieht eine Nachricht, die einem nicht so ganz gefällt und denkt sich, ja, liebe Presse, das sollt ihr jetzt nicht so sagen. Das ist nicht ganz unsere Meinung. Wir wollen, dass ihr ein bisschen diszipliniert werdet, besonders in Hinsicht auf IPOs. Ja, Kollege Raunig, was sagen wir dazu?
nicht optimal, hätte ich gesagt. Und auch wirklich nicht gut für die Startup-Szene, aus der das kommt. Also das ist in Deutschland passiert, wo ein Beirat des Wirtschaftsministeriums für die junge digitale Wirtschaft, durchaus eben ein Startup-Beirat auch, ein Positionspapier veröffentlicht hat, wo eben ja, man unter anderem fordert die Disziplinierung der Presse. Das muss man sagen, das ist dann seit Juni irgendwann einmal online und das hat jetzt das Handelsblatt gefunden und hat das natürlich sofort thematisiert und binnen weniger Stunden haben sich halt führenden Mitgliedern dieses Beirats stark davon distanziert und haben gesagt, erstens ist das definitiv kein finales Papier und andererseits ist die Aussage untragbar und das entspricht keinesfalls ihrer Meinung. Gleichzeitig ist das scheinbar ein Entwurf eines Papiers, das zumindest einmal diskutiert wurde und schon allein das ist ziemlich schockierend. Es standen zuerst drei Autoren unter diesem Papier.
Unter anderem die Lea-Sophie Kramer, oder?
Genau, die Lea-Sophie Kramer. Ich glaube auch der Chef vom Hightech Gründerfonds, glaube ich auch.
Genau.
Aber eben auch ein Dritter, der dann auch sich entschuldigt hat, weil das aus seiner Feder kommt, der Christoph Gerlinger, ein Investor aus Deutschland. Es scheint so, als wäre halt das wahrscheinlich mal aus einer Laune entstanden. Ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht einer seiner Startups da halt auch mal negative Presse abbekommen hat und er daraufhin etwas erzürnt war über den Umgang damit. Es gibt natürlich auch immer wieder Fälle, wo dann Falschmeldungen entstehen oder man das Gefühl hat, ein Journalist hat das auf ein Startup abgesehen, aber wir haben bei Wirecard gesehen, dass das durchaus auch gesund ist, dass manchmal man halt auch investigativ hineingeht und besonders, wenn es um ein IPO geht, da geht es auch darum, potenzielle Aktionäre zu informieren und da ist die Pressefreiheit ein unglaublich hohes Gut und ich kann nur nochmal sagen, dass das ist jetzt wieder eine echte Katastrophe für die Startup-Welt, weil das ist dann etwas, was beim Armin Wolf aufpoppt und das ist der Eindruck, den er von der Startup-Welt bekommt. Und da muss man halt wirklich aufpassen. Man muss wirklich aufpassen, wie man halt durch solche Fehler auch wirklich eine ganze Community in den Dreck zieht.
Ich meine, Sie sagen natürlich, das ist ein Arbeitspapier, das wurde vorläufig veröffentlicht, bla 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 und alle ziehen es zurück. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Ich meine, sowas kann sehr leicht den Narrativ formen und das ist natürlich auch etwas, was sich großartig liest. Ich meine, das ist eine fantastische, fantastische Überschrift. Startups mahnen Presse zur Disziplinierung oder irgendwie so etwas. Ich meine, ungeschickt. Schauen wir mal, wie sie dabei rauskommen. Ich meine, alle sagen, es ist nur ein Arbeitspapier. Darf trotzdem nicht passieren. Ist ein bisschen blöd. Ist wirklich ein bisschen blöd. Einseitige Berichterstattung. Ja, ich glaube, das Wichtigste, was eine Presse haben kann, ist Pressefreiheit. Und wenn sie über etwas schreiben, dann kann man Gegenposition schreiben und muss halt einfach glänzen. Aber eine Presse dazu, zu etwas zu ermutigen, das ist schlichtweg falsch. Hoffentlich ist der Böhmermann gerade in Sommerpause.
Ja. Also, ja. Ich meine, das Interessante ist, es ist ja ein internationaler Trend. Es gibt ja diesen Kampf zwischen Medien und der Startup-Szene in Amerika schon sehr stark, diesen Tech-Clash, wo wirklich Kluften aufgegangen sind. Und es wäre sehr schade, wenn das jetzt auch in Europa entstehen würde, besonders aufgrund von so einem dummen Statement, was sicher nicht der Meinung von 99,9% der Menschen in der Startup-Community entspricht.
Nein, gar nicht. Und auch das Wort Disziplinierung ist auch einfach so ein Wort, wo man sich denkt, oh Mann, richtig.
Ja.
Das ist also ungeschickt von vorne bis hinten. Schauen wir mal. Ich denke, es wird allerdings auch gerade dann früher oder später vergessen werden. Ja, was nicht vergessen wird, ist tatsächlich eine Aussage, die unser lieber, geschätzter Erik vor ein, zwei Wochen getätigt hat. Erik Demuth von Bitpanda. Wir schätzen ja seine absolute Gradlinigkeit in seinen Aussagen. Bin ich ein Riesenfan von. Was Erik sagt, ist also pfeilgerade. Und der hat einfach für sich gesagt, zum Thema Rot-Weiß-Rot-Karte, da gibt es ein großartiges Interview. Der sagt, nee, das haben wir für uns aufgegeben. das funktioniert nicht. Wir haben aufgegeben, wir belassen das. Und wenn du großartiges Top-Talent international anlocken willst, Rot-Weiß-Rot klappt nicht. Er sagt so schön in dem Interview, also so schön eigentlich so, so unschön. Wir sollten ihn disziplinieren, Markus. Schreiben wir Eric. Eric, komm schon. Don't do it. Nein, Spaß. Aber genau das ist ja das Ziel, dass man einfach Sachen sagen kann und dann kann man darüber diskutieren und das ist ausgesprochen. Das braucht man ja auch. Man braucht ja auch die klaren Kernaussagen. Was haben wir über die Rot-Weiß-Rot-Karte geradet und plötzlich kommt Eric und sagt es so gerade aus, wie es einfach ist und er sagt, das Ding funktioniert nicht und er sagt so schön, wenn du ein Top-Talent hast und sagst, schau, wart doch mal 2-3 Monate, wir schauen mal, ob wir durchkommen damit und dann kannst du vielleicht nach Wien ziehen, kannst du nicht tun. Das ist unmöglich.
Echt?
Und er sagt noch weiter, wenn wir Top-Talent haben wollen, dann müssen wir Standorte außerhalb von Österreich schaffen. Und das von jemandem, der eigentlich Millionen und Millionen in den Standort buttert. Und vor allen Dingen, wenn man Eric und das Team von Bitpanda kennt, dann kämpfen die natürlich auch wie die Bluthunde. Sag mal, wie die Bluthunde? Ja, egal. Dann kämpfen die wie die
Löwen ist wahrscheinlich.
Dankeschön, best. Wie die Löwen. Ja, Bluthunde sind eher entspannt und schnüffeln. Ach, Mist. Dann kämpfen sie wie die Löwen für etwas. Und wenn die sagen, wir haben es aufgegeben. Also wenn ich mich aus dem Fenster lehnen würde und eine unqualifizierte Aussage machen würde, wofür ich ja bekannt bin, würde ich sagen, wenn die es nicht schaffen, dann schafft das keiner. Und dann muss man auch das Thema Rot-Weiß-Rot-Card genauso betrachten. Markus, Augenbrauen gehen gerade rauf. Das heißt, jetzt kommt ein wunderbares Gegenbeispiel. Erzähl mir.
Nein, oh. Mit dem kann ich leider nicht dienen. Hm. Aber ich finde, es ist halt ein trauriges, aber wunderbares Beispiel, wie halt die aktuelle Lage in der Startup-Politik ist.
Ja.
Weil diese Startups sind nicht wegen der Politik, sondern trotz der Politik erfolgreich. Und diese Startups sagen halt, okay, wenn ich in Österreich nicht die Rahmenbedingungen vorfinde, um erfolgreich zu sein, dann muss ich halt überall anders Offices aufsperren. Und dann muss ich halt meine besten Leute in diese Offices holen. Und das ist natürlich für den österreichischen Wirtschaftsstandort eine mittlere Katastrophe. Wir schauen zu.
Ich würde sogar
und das sagen, ist genau das Problem.
Ich würde sogar sagen, eine maximale Katastrophe, weil 10 Jahre lang haben wir gesagt, wir brauchen Unicorns. Jetzt haben wir das erste Unicorn und die sagen, hey, komm, wir können Top-Talent nicht anlocken. Und wenn wir Top-Talent nicht hierher kriegen und man geht in andere Orte und ich weiß, Bitpanda öffnet hier mittlerweile, glaube ich, was, 5, 6, 7 Standorte weltweit? Das ist unfassbar viele. Glaube ich, 9, der jetzt auch in Berlin kommt und sie genau dort ihr Top-Talent ansiedeln. Na, was passiert dann? Dann kommt das Top-Talent dorthin und nicht hier, wo andere von lernen können und das Ökosystem strivet.
Genau.
Und irgendwann kommt dann die Entscheidung, na, wenn unser Top-Talent dort sitzt, wir müssen eigentlich näher an denen dran sein. Ja gut, dann verlagern wir das Headquarter halt dorthin, weil es einfach pragmatischer ist. Und boom, schauen wir durch die Finger. Und da muss man einfach sagen, liebe Politik, ich meine, was soll da noch sein? Was soll noch passieren? Das ist kein Warnschuss vor dem Bug. Das ist ein absoluter zentraler Treffer, wo man einfach sagen muss, das ist richtig schlecht. Richtig, richtig, richtig schlecht. Und wenn man da jetzt, ich meine, man will es gar nicht sagen, aber wenn man das nicht hinbekommt, muss man einfach sagen, okay, dann nicht. Dann müssen wir uns damit abfinden, dass man keine Unicorns oder global kompetitive Startups in Österreich halten kann. Das darf nicht sein. Aber
weißt du, das ist genau das, warum ich auch damals gemeint habe, das, was der Macron sagt, dass wir jetzt, um in Europa wettbewerbsfähig zu werden, brauchen wir 10, 100 Milliarden Companies Europa. Das ist, ganz ehrlich, das ist irgendeine
Zahl.
Irgendeine Zahl, die hauptsächlich abhängig ist von Monetary Policy. Da geht es nicht um die Fundamentals. Das ist etwas, was man aufblasen kann. Und das ist etwas, was ja am Ende halt auch nicht wirklich zeigt, wie die Lage ist. Ich glaube, es braucht halt wirklich diese Grundaufbauarbeit, dass man es schafft, von der Pike auf mehr und mehr erfolgreiche Companies aufzubauen. Und das ist schon die Gefahr, die ich sehe mit dem Wunsch nach, wir brauchen Unicorns. Es ist nur das Endresultat und die Unicorns werden natürlich irgendwie entstehen, vollkommen unabhängig von dem, was man macht. Ich glaube, daran darf man sich nicht messen.
Nein, sehe ich wie du. Und im Prinzip ist es allerdings auch ein bisschen wie die Geschichte mit dem Covid-Thema, über das wir vorhin gesprochen haben. Du hast viele, die mitmachen und viele, die Lust haben und viele, die sich wirklich bemühen. Und dann hast du ein paar ewig Gestrige, die noch immer an irgendwelchen Blödsinn festhalten und Angst haben, dass man ihnen irgendwelche Rechte wegnimmt. Und deswegen für die gesamte Allgemeinheit einfach einen schweren Schaden anrichten. Und wenn man jetzt nur mal denkt, angenommen, man hat dann plötzlich 2, 3, 4, 5 von diesen Unicorns nicht. Und ich finde auch Unicorn ist ein blöder Name und ist mir auch ziemlich egal. Aber sagen wir einfach florierende Unternehmen, die die Großkonzerne von morgen werden, wo Hunderte und Tausende Menschen Arbeit, Wohlstand, Steuern, bla 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 schaffen. Und die gehen halt woanders hin. Ja, blöd. Richtig blöd. Weil was heißt das? Das heißt, dass wir jetzt gewisse Einnahmen nicht haben. Heißt aber, dass wir in 10 Jahren irgendwo sind. Und ja, das ist gerade der beste Weg dorthin. Das heißt, man muss eigentlich jetzt Lösungen haben und schaffen, die funktionieren. Und zwar nicht 2028 und 2030, sondern tatsächlich 2022, 2021. Das muss einfach sein. Hemdsärmlich und schnell. Ja, schauen wir mal. Ich würde übrigens gleich Erik nehmen und in irgendeinen fetten Beirat setzen. Das wäre ich. Wenn ich der Bundeskanzler wäre, würde ich mir so einen kleinen hübschen Startup-Beirat machen. Und dann würde ich genau den reinsetzen und noch ein paar andere, die mir wirklich alles von Latz ballern. Und drauf schauen, dass da keine Berater sonst sind. Du weißt, was ich meine. Das wäre, glaube ich, sehr smart. Kein schön Policy-Speak, sondern straight shooters. Gut, mit welchem Punkt wollen wir dann weitermachen? Worauf hast du Lust?
Mit dem Ende der Großkonzerne, hä?
Das ist ja auch eine schöne Überschrift. Das Ende der Rot-Weiß-Rot-Card und weiter geht's mit dem Ende der Großkonzerne. Erzähl mir mal, Markus, was hat's mit der Überschrift auf sich?
Ja, ganz spannend, dass Joe Biden jetzt das Ganze ziemlich hochstilisiert, dass generell der Überzeugung ist, dass Großkonzerne etwas Schlechtes sind und schlecht für die Gesellschaft sind und dementsprechend jetzt ein Maßnahmenpaket angekündigt hat, um so richtig große Konglomerate eigentlich zu verhindern. Geht natürlich auch viel um genau, die großen Tech-Konzerne, aber nicht nur. Also gibt es genau ähnliche Initiativen auch in anderen Bereichen wie Landwirtschaft, Pharma etc. Und das ist schon ein Schwenk in einer Politik, die lange sehr stark geprägt wurde von, dass Großkonzerne eigentlich etwas Gutes sind und dass die viele Arbeitsplätze schaffen und dass die am Ende auch die Treiber der westlichen Wirtschaft sind. Und es scheint jetzt aber so, dass halt man sieht, dass diese oftmals monopolistischen und antikompetitiven Strukturen am Ende auch durchaus Schaden anrichten. Und das finde ich auch gar nicht so schlecht. Also es ist jetzt natürlich etwas plakativ, wie das gemacht wurde, aber theoretisch ist, glaube ich, schon auch meine Überzeugung, dass wir in vielerlei Hinsicht zu protektionistisch sind und zu sehr halt das auch zugelassen haben, dass die großen bestehenden Player in einem Markt so eine Regulierung auch aufbauen können, dass es sehr schwierig ist, da als Startup, als neuer Player auch mitzuspielen. Und diese Erkenntnis findet man da jetzt auch wieder.
Das Interessante ist, weil wir über Narrativ gesprochen haben, Disziplinierung der Presse. Ich hoffe nur, dass nicht einer seiner politischen Gegner das Wort Communism in den Mund nimmt. Weil in dem Moment, wo jemand sagt, Joe Biden ist ein Communist, weil er probiert, die Konzerne zu zerschlagen und ihnen die Freiheit wegzunehmen, dann wird das eine Schlacht sondergleichen und dann geht das nicht. Er hat ja komplett recht. Ich meine, der Mann hat komplett recht, das so zu tun, ist meine Meinung, weil ich meine, die Großkonzerne haben ja mehr Macht als alle anderen, haben schwierige Gefüge, wenn man es mal so sagen darf, steuerlich schwierige Gefüge, moralisch schwierige Gefüge und vom Impact auf die Welt, ja, zweifelhaft viel. Dass man das zumindest ein bisschen transparenter gestalten muss. Und das Spannende ist, wie du sagst, nicht nur Big Tech, sondern wir sehen ja auch Big Pharma, auch ganz spannend, auch Big Ag, also Agricultural Unternehmen, ja. Monsanto, um es wahrscheinlich ganz genau zu nennen und Co. Das ist ja auch irgendwann nicht mehr lustig und das ist dann auch irgendwann relativ schwierig. Sehr, sehr spannender Move von Joe Biden, muss ich ganz, ganz, ganz ehrlich sagen. Gefällt mir gut, was er so bis jetzt betreibt. Gefällt mir wirklich gut, was er bis jetzt macht. Ich bin gespannt, wie weit er damit kommt. Ich bin sehr gespannt, wie weit er damit kommt. Mhm. Weil, ja, Big Tech, Big Pharma, Big...
Da ist viel,
ja.
Das ist auch Big Money. Und da wird natürlich jetzt eine Gegenkampagne finanziert werden. Und wie du schon richtig sagst, wird der Narrativ definitiv halt auch in Richtung, dass da jemand staatlich probiert, den Markt einzuschränken. Man muss aber auch sagen, gleichzeitig wird es wahrscheinlich schon helfen, wenn man einfach gewisse Regularien, die bestehende Player schützen, derzeit staatlich, dass man die wiederum auflöst, beziehungsweise in irgendeiner Form halt auch umschreibt. Also ich glaube, der Narrativ hat kurze Beine, aber natürlich würde er unglaublich wirken und es ist nur eine Frage der Zeit, bis der halt von der republikanischen Seite auch aufgegriffen wird.
Ja, mit Sicherheit. Von denen wahrscheinlich die Hälfte in irgendwelchen Beiräten bei diesen Konzernen sitzen. Sind wir uns ehrlich. Ich meine, das ist genau das, was passiert und die den Wahlkampf finanzieren. Wahrscheinlich auch bei Joe Biden. Genug von denen.
Absolut. Das ist ja auch der spannende Move. Das ja. Ja, ich meine, der Joe Biden kommt auch genau aus dem Feld. Aber er hat wirklich, er hat gesagt, we are now 40 years into the experiment of letting giant corporations accumulate more and more power. And this is a failure. Also schon...
Klarer geht's nicht.
Ja.
Ich finde das super. Also ich finde das super spannend. Ich bin gespannt, was passiert. Ich denke ja, der war immer im Schatten von Obama, aber durch solche Dinge ist er schnell aus dem Schatten draußen und wirft Obama in einen Schatten und Co. Weil wenn er sowas durchbringt, holy shit.
Ja. Ja, ist halt noch ein langer Weg.
Natürlich. Nee, ganz klar, ganz weiter Weg. Aber das ist so eine so mutige... So tiefgreifende Entscheidung, sich dieses Themas anzunehmen. Interesting. Instagram nimmt TikTok ins Visier. Was ist denn da los?
Jawohl. Ja, der Chef von Instagram hat angekündigt, dass es jetzt einige Änderungen geben wird in den nächsten Monaten. Macht Anspielungen darauf, dass halt jetzt die Reels, also die TikTok-artigen Kurzvideos, dass die jetzt einen prominenteren Platz auch nochmal in der App bekommen werden. Tatsächlich sind die schon eines von diesen 5 Submenüs. Ich gehe davon aus, dass die jetzt halt sehr stark mehr und mehr in den Newsfeed reinkommen werden und die bisherigen Inhalte, was hauptsächlich Fotos sind, mehr und mehr ersetzen werden. Das ist spannend, auch vom Timing her, weil halt jetzt gerade TikTok in Amerika und in Großbritannien ganz stark am Wachsen auch nochmal ist und besonders nicht unbedingt am Wachsen nur von den Usern, sondern halt auch von der Zeit, die Leute in der App verbringen. Also Leute in Amerika und in Großbritannien verbringen mittlerweile schon deutlich mehr Zeit auf TikTok als an fast allen anderen Plattformen. Nur YouTube ist, glaube ich, in Amerika noch ziemlich gleich, aber in Großbritannien auch schon nicht mehr. Also man sieht, dass das halt da TikTok derzeit durch diesen Mega-Algorithmus, den sie haben, das Maß aller Dinge ist und dass da natürlich andere jetzt auch ganz klar dahinschauen. Was ganz spannend ist, TikTok hat auch gerade angekündigt, dass sie diesen Algorithmus öffnen wollen und auch, genau, also eigentlich quasi Algorithmus als a Service und ja, in dem Sinne, sage ich mal, ihre Secret Sauce da durchaus auch anderen zur Verfügung stellen werden. Also ein ganz spannender Move.
Bin neugierig, was das heißt. Sehr spannender Move. Sehr, sehr spannender Move. TikTok und Trump, das war ja auch immer so ein Hin- und Her-Geeire. Ist eigentlich nie was draus gekommen, oder?
Also es war zwischenzeitlich, glaube ich, war es einmal kurz so, dass es womöglich nicht mehr downloadbar war, aber es ist dann doch nicht passiert. Also, aber ja klar, ist das immer auch noch etwas, was ein bisschen wie ein Damoklesschwert herumschwirrt. Es halt schon irgendwann halt mal westliche Politiker sagen könnten, wir wollen nicht, dass unsere Daten da den Chinesen zur Verfügung stehen. Und da gab es schon auch Leaks vor kurzem, dass, obwohl jetzt groß gesagt wurde, nein, die liegen alle auf amerikanischen Servern, dass das halt doch wieder nicht stimmt und die chinesischen Entscheidungsträger dann natürlich dann doch Zugriff haben. Aber ja, also ich glaube...
Die sind ja bekannt für ihre Transparenz.
Genau, also da möchte ich ja nichts Böses unterstellen, aber schon mit Bauchweh verbunden. Ich glaube, das wird auch ein Grund sein, warum TikTok jetzt bewusst halt solche Schritte in eine Öffnung oder in die Richtung Öffnung macht, also den Algorithmus anderen auch zur Verfügung stellen. Sehr stark ist jetzt auch, dass man halt probiert, den Algorithmus für als für Jobplattform-Features zu nutzen. Ich glaube, Bücher ist jetzt auch mehr ein Thema. Also so ein bisschen mehr, sage ich jetzt, nicht nur seichte Unterhaltung, sondern auch mehr actual value. Und bin ich gespannt, wie das am Ende ankommt.
Könnte man mal schauen. Interessant ist im Übrigen, eine andere News, die wir sehen, ist, es gibt eine erste DAO, die als Rechtsform gegründet wurde. Jetzt muss man natürlich sagen, what the f- ist DAO? Und DAO ist ja im Prinzip ein Decentralized Autonomous Organization, richtig? Oder im Prinzip, wie möchte man das nennen, eine neue Form der Firma, eine neue Unternehmensform, die quasi dem dezentralisierten Grundgedanken Rechenschaft ablegt. Das heißt, es ist irgendwo und alles dezentral und alles auf der Blockchain abgebildet.
Genau, ist dementsprechend auch oft sehr demokratisch und sehr wenig hierarchisch, weil es halt auch wirklich mit Smart Contracts hinterlegt ist. Das heißt, das, was halt dann, wie auch immer, halt der Partizipationsprozess gestaltet ist, aber das, was halt diese qualifizierte Mehrheit entscheidet, das passiert dann auch wirklich, weil es eben ein Smart Contract ist. Es gab da auch schon bekannte Missbrauchsfälle, wo Leute dann halt gewisse Schwächen ausgenutzt haben, um quasi so eine DAO zu kapern. Aber prinzipiell haben die Dinge schon viel Potenzial. Besonders jetzt auch, wenn wir denken in Richtung, okay, eher komplizierte Inhaberstrukturen, wo man sagt, man möchte eigentlich viele Menschen an einer Organisation beteiligen, man möchte ihnen das Gefühl geben, dass sie ein wichtiger Teil auch davon sind, dass sie das mitgestalten können. Da haben solche Organisationen viel Potenzial und natürlich ist ein Schritt in Richtung offizielle Rechtsform etwas sehr Spannendes. Also das war eben in Wyoming, wo das jetzt tatsächlich auch als Rechtsform akzeptiert ist.
Das Spannende ist, wenn man über Standortpolitik redet, Rot-Weiß-Rot-Card, die einen kriegen das noch immer nicht gebacken und die anderen machen das einfach. Und das Spannende ist die Aussage, Wyoming, I mean, out of all places, Wyoming. Man, why, what the fuck? Egal. Wyoming is the leading digital assets jurisdiction in the USA and now with this DAO law, Wyoming is becoming the top blockchain jurisdiction in the world. Das ist die Aussage. Und das Spannende ist, wenn man mutige Gesetze schafft, kann man sich sehr, sehr schnell global positionieren. Wenn du mich über Wyoming fragen würdest, hätte ich dir gesagt, irgendwelche Weiden, wahrscheinlich ein paar Pferde, Stuff. Und plötzlich so eine Entscheidung. Unendlich spannend, das zu machen. Das Ganze basiert übrigens auf EOS. Mal schauen, was das da für den Coin auch macht. Der hat bis jetzt noch nicht wirklich drauf reagiert. Trotzdem ist es sehr, sehr spannend, auch dort zu sehen, wie das Ganze veranlagt wird. Ja, mutige Entscheidungen braucht man. Mit mutigen Entscheidungen kann man sich wirklich positionieren. Und ich sage es immer so gerne, wenn du im Rennen hinten bist, wirst du nicht gewinnen, wenn du plötzlich so schnell fährst, wie der anführt. Du musst deutlich schneller fahren und deutlich mutiger und noch mehr in die Kurven reinballern. Aber ja. Ja, interessant ist auch, out of all places, dass Japan jetzt tatsächlich zu einer 4-Tages-Woche ermutigt. Das ist so eine Überschrift, wo ich mir gedacht habe, dass ich dachte, die ermutigen jetzt eher zur 6-Tages-Woche und 20 Stunden arbeiten. Nein, das tun sie nicht. Das überrascht mich extrem. Was hat's damit auf sich?
Ja, ist eine spannende Frage. Es dürfte eine Reaktion sein auf den generellen Fachkräftemangel dort auch oder den Mangel an Arbeitskräften. Dass man sagt, okay, wenn man die Arbeitszeit reduziert, dann bedeutet das, man braucht mehr oder dann ja, kann das vielleicht in irgendeiner Form attraktiver sein, dass dann mehr Leute auch wieder arbeiten. Es ist ein sehr kompliziertes Feld. Ich glaube, es gibt gewisse Bereiche, wo eine 4-Tages-Woche sehr gut funktionieren kann, weil es einen Effizienzgewinn dadurch gibt, dass Leute auch ein mehr Freizeit haben und sage ich einmal, auch vielleicht einfach es schaffen, konzentrierter zu bleiben während der Zeit, wo sie fokussiert arbeiten. Natürlich gibt es andere Bereiche, besonders in der Produktion etc., wo dass es unrealistisch ist, dass man einen ähnlichen Output halten kann mit einer Viertageswoche. Dass aber tatsächlich die Regierung jetzt rausgeht und sagt, sie empfiehlt das oder ermutigt das, sehe ich auch als sehr spannend an.
Was ich interessant finde, ist, ich glaube ja grundsätzlich an die Viertageswoche. So. Aber nur in Kombination mit Effizienz. Und ich hatte ja das große Glück, vor ein paar Jahren in Japan zu sein und durfte mich mit einer Reihe von Personen unterhalten über die Arbeitsweisen in Japan. Und das Interessante war einfach, dass sie sagen, Japan ist eigentlich hochgradig ineffizient, was Arbeiten betrifft, sondern die Kultur verlangt, dass du möglichst lange im Büro bleibst. Dein Chef möchte länger als du bleiben, du möchtest länger bleiben als dein Chef. Das heißt, transparente Arbeitszeit-Tracking und Zuordnen von wer wo wie lange ist, gibt es in der Form gar nicht so stark. Zumindest war das so die Grundaussage. Und dann dort statt einer 5-Tages-, eine 4-Tages-Woche einzuführen, ich sehe das kontraproduktiv. Ich glaube, eine 4-Tages-Woche funktioniert, wenn du es an extreme Effizienzkriterien anhängst, dann funktioniert das super. Und dann glaube ich, dass du mit 4 Tagen genauso viel Arbeit leisten kannst wie mit 5. Super, aber eben immer dieser Effizienzgedanke im Hintergrund. Wenn der fehlt, dann ist das absolut nichts. Also interessanter Move. Ich glaube, da kommt wenig bei raus. Let's see. Tja, Y Combinator verkuppelt Gründer. Verkuppelt. Habe ich verkrüppelt gesagt? Nein, verkuppelt. Verkuppelt jetzt Gründer.
Yes.
Gut, nächstes Thema.
Auch ein spannender Move. Nein, logisch irgendwie, aber die haben jetzt diese große Online-Community, diese Startup School aufgebaut und da ist jetzt ganz klar auch, man kann ein Formular ausfüllen, wenn man sagt, nach wem sucht man und die matchen einen dann mit potenziellen Co-Gründern. Smart, überfällig.
Finde ich auch. Müssen wir, glaube ich, gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Und letzte Überschrift wahrscheinlich, der nächste Y-Combinator-Absolvent. Tatsächlich gibt es jemanden, der glaube ich, 11 Jahre alt ist und Uni-Absolvent. Ja, ein Bachelor mit 11. Laurent Simon aus Belgien.
Laurent Simon. Wow. Ja, und bitte, er hat sich als Ziel gesetzt, dass er Unsterblichkeit möglich machen will. Das ist schon spannend, oder? Wenn jemand mit 11 einen Bachelor macht und sich das zum Ziel setzt.
Denke ich mir auch.
Dann kann man da auch schon was erwarten.
Ich denke auch, es werden 2 Dinge passieren. Entweder der schafft das oder mit 12 kommt er in die Pubertät und findet das alles vollkommen uninteressant. Mit 15 hat er einen Nasenring und feiert sein Leben. Das ist, glaube ich, die größte Gefahr.
We will see.
We will see. Vielleicht gibt der TikTok-Algorithmus ihm spannende Dinge vor. Und dann interessiert er sich plötzlich, sagen, außerhalb der Physik. Bisschen wie Sheldon Cooper. Aber egal, beeindruckend. In dem Sinne würde ich sagen, beenden wir das hier. Machen wir weiter mit dem nächsten Punkt. Ja, und weiter geht's mit unserem Rockstar der Woche. Und ja, wer unseren Podcast hört, weiß, dass Markus und ich große Impffans sind. Wir sind der Meinung, ich meine, vielleicht habe ich auch mal immer ein bisschen deutliche Worte. Impf dich einfach. Und tu auch, was auch immer notwendig ist, damit auch andere sich impfen. Und unser Rockstar der Woche hat diesmal gesagt, okay, schau, wenn du dich impfen lassen möchtest, dann solltest du in Style ankommen. Hab's bequem. Sei mobil. Und das finden wir richtig, richtig cool. Unser Rockstar der Woche schafft es genau das, dass du in Style, bequem und hypermobil zu deiner Impfung kommst. Markus, wer ist unser Rockstar dieser Woche?
Also unser Rockstar ist der Laurenz Wawrowski, der ist Country Manager von den Link Scooters in Österreich, also von der Company Super Pedestrian. Und die haben jetzt eine Aktion gestartet, dass sie 10.000 Freifahrten oder 10.000 Euro Freifahrten zu Impfterminen bereitstellen. Und damit auch das, was wir ja vorher gesprochen haben, dass man Anreize schafft, dass es einfacher wird und auch wirklich mit keinem Aufwand verbunden ist, sich impfen zu gehen. Da schaffen sie quasi ein Modell dafür und das finden wir super. Es ist ein gutes Commitment und etwas, das hoffentlich dazu führt, dass sich wieder ein paar zusätzliche Menschen impfen lassen.
Finden wir richtig gut und on top sind wir natürlich auch ein bisschen extra stolz, oder, auf Laurenz? Markus, was hat es denn damit auf sich?
Wir sind stolz auf unsere ELP-Fellows, jawohl. Nein, das ist natürlich etwas, was wir unterstützen wollen auch.
Absolut. Also super gemacht, finden wir ganz, ganz, ganz toll und auch ein klares Zeichen. Impf dich, egal wie, komm hin in Style. Finden wir ganz toll, super verdienter Rockstar der Woche. Und ja, wir sind natürlich auch am Ende unserer Folge. Und das heißt wie immer, hey, share the love, take care, stay safe. Wir freuen uns über Kommentare. Just saying, da sind immer ein paar dabei, die richtig schön sind. Ein paar Sternchen sind auch immer was Feines. In dem Sinne, take care, stay safe. Und wir hören uns wieder am Sonntag mit unserem Deep Dive, wo es um Diversity geht. Super wichtiges Thema. Dankeschön.